Audio Now.
Jetzt bin ich auch sehr offen zu euch. Wird jemals eine Plattform mit 3,5 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen hassredefrei und falschinformationenfrei sein? Und müssen wir nicht weiterhin Millionen von Accounts jeden Tag sperren? Doch, wir müssen sie sperren und sie werden niemals in Anführungsstrichen Hassrede und auch Falschinformationen frei sein. Aber auf der anderen Seite sage ich, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und da passieren nicht immer auch nur schöne Dinge.
Sind Sie eigentlich noch auf Facebook, Instagram oder gilt nur noch TikTok als, naja, echtes, modernes Social Media?
Ja, irgendwie ist das eine schnelllebige Zeit. Gefühlt war doch gestern erst Snapchat das Nonplusultra der Social-Media-Szene.
Trotzdem, Facebook erfreut sich ja immer noch einer sehr, sehr großen Beliebtheit bei alt und ja auch manchmal noch jung. Immerhin nutzen um die 2 Milliarden Menschen Facebook täglich.
Ja, und zu Facebook gehört ja auch Instagram und WhatsApp. Also was ist nun mit dem Zusammenwachsen von Messengern und Social Media?
Genau, und auch technologisch werden Social Media Plattformen natürlich immer wichtiger, von Virtual und Augmented Reality, KI oder dem Lesen des menschlichen Gehirns. Die großen Tech-Unternehmen kennen keinen Grenzen und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, und ich bin Andreas Laukert. Was bietet sich also Besseres an oder mehr an, als mal mit einer hochrangigen Managerin aus einem der Social-Media-Konzerne zu sprechen? Und wir begrüßen bei uns Angie Gifford, Vice President Europa bei Facebook.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Frau
ja,
Andreas.
Ja, wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Wir stellen dich nochmal kurz vor, wobei kurz ja bei dir tatsächlich heißt, du hast ja doch schon einige Stationen gemacht. Die wichtigste, du hast interessanterweise bei der Deutschen Bank begonnen, dann hattest du einige Stationen in der Computerbranche, warst 18 Jahre waren es, ne, bei Microsoft, also echt eine lange Zeit, dann Zwischenstationen bei Hewlett-Packard und nun eben bei Facebook seit Januar 2020 und daneben ganz fast schon als Nebenjob bist du auch noch in Aufsichtsräten unterwegs. Also heißt, du bist quasi mitten in der Pandemie reingerutscht bei Facebook. Wie war denn so die erste Zeit? Ich meine, Remote Work seid ihr wahrscheinlich eh Profis drin gewesen, aber wie war das so?
Ja, also das war eine Herausforderung. Man sagt es immer so einfach, für die Tech-Unternehmen ist das ja alles so einfach. Man packt die Mitarbeiter ins Homeoffice und die haben ja alle tolle PCs und Kameras und die Welt ist dann schön. Aber auch für uns war es einfach eine Herausforderung, jetzt mittlerweile 1,5 Jahre diesen wunderschönen Screen anzuschauen und zwischen Zoom und ab und zu auch mal Teams, wenn wir mit externen Firmen agieren und BlueJeans unseren Tag zu gestalten. Ich war 7 Wochen sozusagen physisch unterwegs. Ich hatte das große Glück, dass ich die Teams in Polen besuchen konnte. Auch Berlin und Hamburg habe ich noch geschafft, sogar Amsterdam und San Francisco. Das waren dann so meine Stationen. Und dann war am 4. März letzten Jahres war Schluss. Und seitdem versuche ich hier 34 Länder hinter dem Screen mit viel Empathie und viel Optimismus und Passion zu managen.
Mhm. Ja, wie ist denn bei euch die Diskussion? Es schwappt ja gerade die Diskussion rüber mit Homeoffice. Wie viel? Ja, nein. Und Apple holt die Leute zurück oder dann doch nicht. Und gibt es die Diskussion bei Facebook auch?
Ja, auf alle Fälle, weil das ist natürlich, die sind die Arbeitsmodelle der Zukunft. Und wir möchten da sehr agil auch agieren mit den Kollegen und Kolleginnen. Das heißt wirklich hier die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte entweder ganz, und manche Aufgabenbereiche bei uns lassen das natürlich auch zu, ganz ins Homeoffice, auch vielleicht in ein Homeoffice, wo wir in dem Land gar kein eigenes Office, Facebook Office haben, um auch noch mehr Talente, bessere Talente zu rekrutieren. Das ist das eine Extrem. Aber wir finden natürlich auch viele Stimmen, die sagen, ich möchte wieder zurück ins Office, aber ich möchte hybrid ins Office. Das heißt, ich möchte vielleicht 2-3 Tage ins Office oder zu meinen Kunden und möchte auch 2 Tage ins Homeoffice. Also wir denken mal, dass in 3 bis 5 Jahren 50% unserer Belegschaft komplett entweder im Homeoffice ist, beziehungsweise auch sogar vielleicht in Ländern arbeitet, in denen wir gar kein Office haben.
Ihr arbeitet ja auch immer an neuen Tools. Richtung VR, haben wir ja schon gesagt. Und gerade hattet ihr noch eine App vorgestellt, so wo man so als Avatar in den Konferenzraum gehen kann. Ist das was ihr dann auch schon mal testet? Also seid ihr quasi dann als Firma selbst die Versuchskaninchen?
Das hört sich jetzt wirklich nett an, Frau Gier. Wir sind die Versuchskaninchen. Ich habe auch die schöne Oculus-Brille hier zu Hause und habe schon meine ersten Meetings damit bestritten. Es ist wirklich faszinierend, was wir hier mit Augmented und Virtual Reality auf die Beine gestellt haben. Wir haben einmal die Oculus-Reihe, die jetzt speziell im Prinzip genau auf diese Bereiche geht, also auf VR und AR. Und das Neueste, was wir jetzt auch angekündigt haben, ist das ganze Thema Metaverse. Das ist die Vision von uns, die nicht nur wir haben, sondern viele Unternehmen aus der Tech-Industrie auch teilen. Und ich habe das jetzt mal so dargestellt, ich habe gesagt, hey, das ist irgendwie für mich der Nachfolger des mobilen Internets. Und Mark Zuckerberg, der hat in einem Interview Metaverse so beschrieben, ist eine virtuelle Umgebung, in der man mit Menschen in digitalen Rollen zusammen sein kann, also das wirklich digital. Und man kann sich wie ein verkörpertes Internet das vorstellen, in dem man sich befindet, anstatt es einfach nur von außen zu betrachten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war schön auf Neudeutsch geflasht. Also es ist wirklich toll mit dieser Brille, wie nah man doch beieinander sein kann, virtuell beieinander sein kann. Und es macht doch nochmal einen riesen Unterschied, ob du einfach nur am Screen bist oder das Gefühl, du bist in einem digitalen Raum und kannst deine Kollegen irgendwie auch ganz anders wahrnehmen. Zwar als Avatar, aber irgendwie eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich da hatte. Ja, wir sind die Guinea Pigs, Frauke. Die sind wir.
Ja, da kann ich eigentlich nur empfehlen, Science Fiction, gar nicht so weit weg. Daniel Suarez kann ich immer wieder nur empfehlen. Und in seinem Miterstlingswerk Darknet geht es genau darum, um diese möglichen Augmented oder virtuellen Communities, die sich bilden können in Zukunft, ne? Die dann in einer, von mir aus auch Parallelwelt leben. Das wäre möglich. Und da hat ja auch Facebook ist nicht ganz unschuldig dran, dass auch Kryptowährungen in dem Bereich eine große Rolle spielen werden. Also auch so eine Welt braucht Bezahlsysteme und Facebook ist ja ziemlich weit vorne dran, dieses Thema voranzutreiben, oder?
Ja, also meinst du jetzt das Darknet oder meinst du jetzt
das Buch von dem Science-Fiction-Autoren? Und am Ende war die Community, die sich in dieser virtuellen Welt bewegte, also wie so eine Art Darknet. Das kann ja positiv oder negativ sein. Ja, okay. Darknet muss nicht nur immer kriminell sein, sondern es könnte auch eine Parallelgesellschaft virtuell sein, die wie du und ich sind und einfach unter sich bleiben wollen und nicht mit der realen Welt groß zu tun haben wollen.
Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Second Life.
Das gab es ja auch. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch
nicht
auf die
Kryptowährung. Ich kann nicht beruhigen, aber es ist nicht unsere Zielsetzung. Ich dachte jetzt erst, du würdest das Thema jetzt Diem ansprechen. Das war ja früher Libra. Und das ist jetzt wirklich ein von Facebook unabhängiges globales Bezahlsystem. Und es integriert drei Elemente, die zusammen ein inklusives Finanzsystem erschaffen. Das ist einmal im Prinzip eine sichere, skalierbare, zuverlässige Blockchain. Das ist sozusagen das Rückgrat dieses Zahlungsverkehrs. Dann gibt es die Diem-Digital-Währungen. Und dann gibt es natürlich die Diem Association, die das Ganze führt und überwacht. Das ist also eine unabhängige Mitgliederorganisation, die mit der Entwicklung und dem Betrieb dieses Zahlungssystems beauftragt ist. Und dann gibt es Novi, das war früher, das ist ein bisschen komplizierter jetzt, Calibra, das ist die digitale Geldbörse von Facebook, die wir eben für das Diem-Zahlungssystem entwickelt wurde, damit das Geld für uns alle einfach besser funktioniert. Aber für uns ist nochmal wichtig, das ist eine Tochtergesellschaft, Novi Financial Services von Facebook und das ist unabhängig von Facebook, das hat auch den Hauptsitz in MPK. Weil wir auch der Meinung sind, wir möchten da investieren, weil wir 1,7 Milliarden Menschen weltweit einfach immer noch keinen Zugang zu grundlegenden Bankinstrumenten haben. Das heißt, sie sind finanziell unterversorgt und von daher haben wir da investiert. Aber es ist jetzt eine unabhängige Tochtergesellschaft, mit der wir da agieren.
Ich würde mal von Diem noch mal Richtung Unternehmen und was ihr auch macht vielleicht für Unternehmen. Also bei Google macht ja auch immer fleißig Werbung. Und was macht ihr jetzt konkret in Deutschland für, sage ich mal, Mittelstand, Digitalisierung und solche Sachen? Jetzt könnt ihr mal ganz kurz einen Werbeblock machen, bevor wir noch zu anderen Themen kommen. Mir geht es so darum, ich meine, die meisten Leute verbinden Facebook ja erstmal nur mit dem sozialen Netzwerk. So. Was macht ihr hier genau noch? wenn du hier so in Deutschland arbeitest?
Wenn ich so hier in Deutschland arbeite, eine von meinen 34 Ländern, die ich habe. Ja, also wir kümmern uns sehr. Und da bin ich auch, muss ich sagen, ein Stück weit stolz drauf. Wir kümmern uns sehr um die Mittelstandsunternehmen. Wir haben natürlich die Werbeeinnahmen sehr stark fokussiert auf 1 bis 2 Millionen Unternehmen, die wir betreuen. Das sind die großen Unternehmen wie eine Unilever, wie eine Coca-Cola, wie eine Adidas und so weiter und so fort. Aber 180 Millionen Unternehmen, wir haben 200 Millionen auf der Plattform, nutzen Facebook kostenfrei. Die verbleibenden 18 Millionen zahlen weniger als $5 im Monat. Und wie gesagt, wie vorhin gesagt, die 1 bis 2 Millionen, da machen wir unsere Werbeumsätze mit. So, und was tun wir für die KMUs und gerade hier in Deutschland? Also ich glaube, in der Pandemie hat sich mal wieder gezeigt, wie wichtig auch Facebook, wie wichtig Instagram und wie wichtig auch WhatsApp und andere Plattformen, jetzt nicht nur unsere Plattform, insgesamt die digitalen Medien und die Social Plattformen sind, weil die Krise doch gerade die KMUs sehr, sehr gebeutelt hat. Und da haben wir, ihr habt es auch sicherlich mitgekriegt, einige Initiativen natürlich angestoßen. Eine möchte ich jetzt mal besonders hier herausheben, ist das ganze Thema die Innenstädte im Prinzip, die Gründerinnenstädte, wo wir gesagt haben, wir möchten sehr, sehr gerne jetzt mal die Geschichten erzählen von jungen Gründerinnen, die in den Innenstädten Einzelhandel führen und sehr stark natürlich von der Corona-Krise jetzt auch getroffen wurden. Und die mit unseren Plattformen das im Prinzip das hybride Modell jetzt verfolgt haben. Also sie haben die Umwidmung geschafft von reinen Offline-Strategie, also eine Vertriebsstrategie, die im Laden stattfindet, in die Online-Strategie zu integrieren und hier ein hybrides Geschäftsmodell zu schaffen. Also wirklich es zu schaffen, ihren Produktkatalog, ihren Auftritt in Instagram, in Facebook zu machen und dort auch einen Shop aufzusetzen, was mit gerade Facebook-Shops sehr, sehr leicht geht und damit im Prinzip ihr Geschäft auch in der Krise weiterzuführen. Also es hat sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit auch bekommen, weil wir gerade in die Innenstädte gegangen sind, weil uns die Innenstädte auch wichtig sind, die sterben aus. Und natürlich, uns ist auch sehr wichtig, frauengeführte Unternehmen. Ihr wisst, glaube ich, selber, in der Pandemie, die Verlierer waren ein Stück weit die Frauen, die natürlich mit ihren familiären Tätigkeiten auch wieder ein Stück zurückstecken mussten, was die Karriere anbelangt. Und darauf wollten wir aufmerksam machen. Darüber hinaus, 150.000 Unternehmer und Unternehmerinnen haben wir geschult und sie digital fit gemacht. Weil das ist auch so ein Thema, wenn wir uns heute Deutschland angucken, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Also wenn wir uns anschauen, was die EU sagt, die Digital Economy and Society Index, da stehen wir mit stolzen Platz 12 von 28. Da gehören wir nicht hin. Und die digitale öffentliche Verwaltung steht da mal auf Platz 21 von 28. Mhm. Also hier den Unternehmen Mut zu machen, Digitalisierung ist etwas, was kritisch ist für euer Geschäft in der Zukunft, was wirklich ein Success-Faktor ist für euch. Das ist nicht mehr nice to have. Und wir helfen euch, euch fit zu machen. Wir helfen euch hier, das Geschäft online zu bringen und sind eben als Plattform auch für euch da. Aber ich glaube, das sind so Themen, wo wir uns sehr stark für einsetzen. Mittelständische Unternehmen, durch Frauen gegründete Unternehmen und wirklich eine Demokratisierung der Werbung eben für den Mittelstand in Deutschland und ein Stück weit die Angst vor Digitalisierung zu nehmen.
Ja, haben denn die deutschen Unternehmen das verstanden, das Prinzip auch? Also der Unterschied zwischen der Social-Media-Einheit Facebook und der Marktplätze auf Facebook, der Möglichkeiten? Oder ist das immer dann, muss das immer gleich eine Kombination sein?
Nein, ich denke mal, also Sie haben schon verstanden, auf der einen Seite haben wir 3,4 Milliarden, das sind jetzt fast 3,5 Milliarden, Nutzer und Nutzerinnen auf der Plattform, zu denen sie natürlich über unsere Plattform wieder Zugang haben, aber sie sind natürlich auch dann Teil des Facebook-Systems, ist natürlich klar. Das heißt, sie haben die Möglichkeit zu werben, ihre Geschäfte in Anführungsstrichen voranzutreiben und vor allen Dingen auch für viele deutsche Unternehmen zu internationalisieren, die sonst gar nicht die Möglichkeit hätten. Und ich glaube, sie verstehen schon sehr gut im Prinzip, was ist im Prinzip hier die Shops-Strategie, wie kann ich im Prinzip das Ganze monetarisieren, mein Geschäft über die Shops. Und auf der anderen Seite natürlich, ich bin auf der Plattform Facebook, Instagram und WhatsApp natürlich auch vertreten und mit meinen Daten vertreten.
Mhm. Ihr macht ja wirklich viel technologisch und das ist ja auch immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne? Ihr macht ja auch viel mit künstlicher Intelligenz, logischerweise, habt Algorithmen, was wiederum auch dann manchmal für Kritik sorgt, ja, bald ist Bundestagswahl, tralala. Wie geht ihr damit um, dass ihr da eine Balance haltet, dass man den Nutzen, der Nutzen überwiegt, sage ich mal?
Der Nutzen überwiegt, das ist jetzt eine schöne, das ist jetzt eine schöne Frage. Die Menschen.
Die Menschen.
Als ich zu Facebook kam, sage ich euch, war das Thema bei mir, das gesagt, ich kam aus klassischen Softwareunternehmen. Du hast gesagt Microsoft, du hast gesagt HP. Ich habe bei vielen Aufsichtsräten gearbeitet und habe echt gedacht, okay, give everybody a voice and connect people. Naja, das ist ja so eine schöne Unternehmensmission, ne? Die man sich in die Empfangshalle hängt auf ein großes Plakat und wenn man den ersten Stock erreicht, ist die schon wieder vergessen. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich aus voller Überzeugung, weil ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei und habe wirklich Menschen erlebt und jeden Tag erlebe ich die wieder, meine Kollegen und Kolleginnen, die das Tag und Nacht wirklich verinnerlicht haben und auch leben. Und die wirklich auch mit jedem Rückschlag, du hast es gerade gesagt, das wird teilweise auch kritisch gesehen, was wir machen, sich sehr zu Herzen nehmen und sagen, wir sind eine lernende Organisation, wir sind nicht perfekt, wir müssen die Dinge besser machen, aber wir haben uns auch weiterentwickelt, wir haben viel, viel Feedback aufgenommen und tun auch sehr viel. Also wenn ihr allein jetzt mal unsere Entwicklungsinvestitionen anschaut, 34% zum Vorjahr haben wir die gesteigert auf 15 Milliarden Euro. Das ist jetzt ein Viertel unseres Firmenumsatzes, wo wir wirklich sagen, wir möchten Produkte machen, die noch besser auf die Bedürfnisse auch der Menschen zugeschnitten sind, mit VR, AR in neue Bereiche vorstoßen, aber auch sehr, sehr viel im Bereich Security. Wenn ihr euch heute anschaut, was wir in Security investieren, allein die Organisationsstruktur, die wir aufgebaut haben, Security Built-in in jedem Produkt, dann ist es ein ganz, ganz anderes Thema, als wir das noch 2016 oder 2015 oder 2014 hatten. Wir haben 35.000 Menschen, die sich alleine um das Thema Hassrede kümmern. Wir haben viel in KI investiert, damit wir diese Hassrede-Kommentare auch sehr, sehr früh entdecken. Und über 90% entdecken wir jetzt, bevor sie von unseren Nutzern und Nutzerinnen gemeldet werden. Und Falschinformationen. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Ihr merkt also, wir tun sehr, sehr viel. Jetzt bin ich auch sehr offen zu euch. Wird jemals eine Plattform mit 3,5 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen hassredefrei und falschinformationenfrei sein? Und müssen wir nicht weiterhin Millionen von Accounts jeden Tag sperren? Doch, wir müssen sie sperren und sie wird niemals in Anführungsstrichen Hassrede und auch Falschinformationen frei sein. Aber auf der anderen Seite sage ich, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und da passieren nicht immer auch nur schöne Dinge. Von daher gesehen ist es eine Reise, auf der wir uns begeben haben und ich bin eigentlich sehr stolz drauf, wenn ich anschaue, wie ernst wir die Themen nehmen, wie gut wir zuhören jetzt und auch in der Vergangenheit zugehört haben, was die Menschen brauchen. Ich glaube, da sind wir wirklich, wirklich gut unterwegs.
Du sprachst ja schon gerade von möglicher Kritik, die gibt es ja zuhauf. Der Gegenwind ist ja auch groß, muss man sagen. Ich zitiere jetzt mal hier so einen Philosophen, einen Deutschen, der mal Bezug genommen hat, ihr habt ja KI-Ethiker quasi eingestellt oder Lehrstühle betreibt ihr dafür auch und er bezeichnete diese als Fake-Ethiker und derselbe Philosoph meinte auch, Facebook und TikTok seien sogar für ihn Hochrisikotechnologien. Was sagt ihr solchen Leuten? Ich meine, es gibt ja auch in den USA ziemlich viel Gegenwind, ne? Gerade für die großen Plattformen, ob jetzt Google oder Facebook, auch da gibt es Tendenzen, die für euch als Unternehmen sicherlich einfach sind, da gegenzuhalten, oder?
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Also ich möchte es ganz klar sagen, KI, künstliche Intelligenz, wird niemals die menschliche Intelligenz komplett ersetzen, aber es ergänzt sie. Und wir setzen die Komponenten, das ich gerade schon mal gesagt habe, die KI ein, aber auch die menschliche Intelligenz zum Beispiel zum Thema Hassrede. Mhm. Und wir haben, um euch ein Beispiel jetzt auch mal zu geben, vor 4 Jahren hat die KI noch 24% der Hassredeinhalten rausgefiltert und heute sind es 95% dank der KI. So, wir haben aber auch eine Ethik in Anführungsstrichen Abteilung bei uns, eine Gruppe, die sich genau um dieses Thema Ethik kümmert. Wie weit darf die KI gehen? Aber sie ist komplett zu verbannen und zu sagen, das ist alles nur schlecht und ich höre dich, was du da sagst, Andreas, aber ich glaube, wir müssen die Balance finden, wo ist sie nützlich für den Menschen und wo kann sie schaden? Wenn ich zum Beispiel sage, die KI kann eine Übersetzung von Livestreams im Internet leisten, also die Untertitelung in anderen Sprachen in Echtzeit, ist es super. Oder auch in der Medizin die Entdeckung erfolgreicher Wirkstoffkombinationen jetzt zu beschleunigen. Wir arbeiten da mit der Helmholtz-Zentrum zusammen. Die hat ein KI-Modell entwickelt, das die Wirkung verschiedener Medikamentenkombinationen vorhersagen kann. Dann sage ich, das ist es super. So, und wir haben in Paris das KI-Forschungscenter, das Grundlagenforschung auf Open Source betreibt. Die Erkenntnisse kann jeder auf der Webseite einsehen. Aber ja, es ist ein schmaler Grat. Aber wir haben, denke ich, hier einfach auch das Thema, was ist gut für den Menschen, wo müssen wir aufpassen? Und ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr gutes Auge drauf, hier einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber jetzt komplett zu sagen, KI ist böse und hilft den Menschen nicht und schadet nur, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen.
Ja, so wollte ich das, glaube ich, auch nicht gesagt haben. Ich sowieso nicht. Ich habe ja jetzt hier nur
jemanden zitiert. Du hast doch nur zitiert.
Aber es geht ja darum, was die ganzen Kommissionen, Enquete-Kommissionen des Bundestages, auch in der EU gab es ja das. Und dieser Philosoph war da auch, dieser eine in der Europäischen Kommission tätig, dass man eben, bevor man KI und Algorithmen loslässt, auf die Menschheit guckt, welche Normen, also ne, was macht das System? Und bei vielen KI-Systemen hört man ja immer öfter, die Wissenschaftler wissen gar nicht so richtig, wie die KI auf das Ergebnis gekommen ist. Also wir können ja manchmal gar nicht mehr nachvollziehen, was da passiert ist und lassen es los. Also inwieweit gibt es auch eine Art Kontrolle dann? Ne? Also wird bei euch dann so ein System, wann wird es losgeschickt auf die Menschheit und passiert da vorher eine Kontrolle?
Also wir haben, und da glaube ich, ich komme aus einer Firma, die 45 Jahre alt ist, das ist Microsoft. Ich bin in eine Firma gegangen, die 16 Jahre alt ist, das ist jetzt Facebook. Wir sind eine lernende Organisation. Und ich glaube, wenn du jetzt, du hast jetzt das zitiert aus den Enquete-Kommissionen, aus den Philosophen, aber natürlich kriegen wir auch von vielen anderen Quellen immer wieder gesagt, hey, was macht ihr da? Ihr müsst besser werden in der Sicherheit, ihr müsst besser werden im Datenschutz, ihr müsst hier und da besser werden. Und ich glaube, da machen wir sehr viel mehr, als wir kommunizieren nach außen. Das ist sicherlich ein Manko, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, ich glaube, wir sind da viel, viel besser geworden. Also wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr agiles und sehr kompetentes Team in Facebook, die sich ausschließlich mit dem Thema Ethik befasst und gerade Ethik auch im Bereich Algorithmus, im Bereich KI. Die schauen auf unsere Produkte, die gucken, wie die gebaut werden. Also ich glaube, wir haben da viele, viele Fortschritte gemacht. Sind wir in allen Bereichen schon perfekt? Sicherlich nicht. Aber es ist ein Thema, weil uns das Thema natürlich auch zurückgespielt wurde. Und wir nehmen das sehr ernst, was uns aus den Gremien, aber auch von unseren Usern und Userinnen zurückgespielt wird. Also das ist etwas, was wir ernst nehmen und was wir dann auch versuchen umzusetzen.
Ich finde das ja immer interessant. Es gibt immer viel Kritik und trotzdem sind ja immer alle da und abmelden tut sich ja auch keiner. Es ist immer so dieses, alle schimpfen über McDonald's und gehen trotzdem hin. Das ist ein bisschen ein ähnliches Phänomen und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil die Leute finden es ja auch schön, ne? Soziale Medien, von daher.
Ja, und Frage, für uns ist das aber auch ein guter Spiegel, der uns ab und zu vorgehalten wird, sage ich auch ganz offen. Das ist gut, dass wir auch wieder mal in Anführungsstrichen auf Neudeutsch gechallenged werden und dass uns gesagt wird, hey, hier müsst ihr besser werden. Und das finden wir nicht okay, was ihr hier macht. Also ich mag auch nicht mein iPhone aufmachen oder meine Zeitung aufschlagen und wieder mal Facebook in den Negativschlagzeilen sehen. Nicht falsch verstehen. Da wird viel geschrieben, was, naja, wenn man da mal näher hinguckt, dann doch nicht ganz so ist, wie es dort beschrieben wird. Aber es ist auch für uns immer wieder gut, das Feedback zu kriegen. Und es fordert uns auch heraus, immer besser zu werden, was Riesenspaß macht.
Was macht ihr denn Richtung Bundestagswahl? Ich habe gesehen, du hast ja auch bei Instagram da schon ein Video gepostet. Wahlwerbung, ich meine, Politiker, Politikerinnen nutzen ja eure Netzwerke auch. Lasst ihr das dann einfach laufen oder wie positioniert ihr euch da?
Ja, also wie ich auch so auf Instagram in meinem Post auch gesagt habe, das ist für uns natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und wie gesagt, ich bin hier auch wieder sehr offen. Ich schmunzel euch jetzt etwas an. Wir haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht in 2016. Und
ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ich habe ja schon gesagt, wir sind eine lernende Organisation. Yeah. Und seitdem haben wir fast 200 Wahlen betreut, also das in der Zeit weltweit. Und gerade die deutsche Wahl hat natürlich für uns die höchste Priorität. Und wir haben viele Dinge jetzt ins Leben gerufen, nicht speziell nur für Deutschland. Für Deutschland haben wir gewisse Dinge angepasst, aber zum Beispiel das Election Operation Center, in dem Experten aus vielen unterschiedlichen Teams zusammenkommen und wirklich rund um die Uhr zusammenarbeiten, einfach gucken, wie entwickelt sich das Netzwerk, was sehen wir im Prinzip, wo sind Anormalitäten, auf die wir aufpassen müssen und so weiter und so fort. Also die sind 200 zu 250 interdisziplinäre Fachkräfte haben wir zusammengeholt, die erstmal dieses Election Operation Center betreuen. Und die betreuen das jetzt nicht vom 14. September bis zum 26. September, die sind jetzt schon über einem halben Jahr dran und im Prinzip da wirklich auch reinzugehen und natürlich auch das ganze Thema Desinformation sich natürlich anzuschauen. Das zweite Thema ist das ganze Thema Facebook Protect. Da hatte ich ja auch, wie du ja gesehen hast, auf Instagram gepostet. Da wollen wir Kandidaten und Kandidatinnen schützen mit Sicherheitstools, wie zum Beispiel, ihr kennt das ja sicher, die Zwei-Stufen-Identifikation oder auch ein Hardware-Sicherheitsschlüssel, den es seit März 2021 gibt, also ein physischer Sicherheitsschlüssel, um auf mobilen Geräten eben diese zweistufige Authentifizierung bei Facebook, wenn du dich einloggst, vorzunehmen. Aber es muss auch genutzt werden. Also das ist immer ein Thema. Wir bieten es an, aber es muss auch genutzt werden. Also wir sind da immer wieder dran zu sagen, hey, bitte, bitte nutzt das. So schützt ihr euch, so könnt ihr euch schützen und wir bieten euch das an. Aber letztendlich, ihr müsst durch die Tür gehen, wir können sie nur aufmachen.
Aber dann mal noch eine Frage zur Desinformation, ne? Weil ich meine, wenn jetzt jemand hat von mir aus eine Tendenz, nehmen wir das beste Beispiel von mir aus, eine eher rechte Tendenz, schaut sich da ein Video an und dann ist es ja meist so, auch bei YouTube, also auch bei anderen Plattformen, dass der Algorithmus einen dann immer lustig weiterfüttert mit sag ich mal, auch wenn es am Anfang vielleicht auch gar nicht so schlimme Sachen sind, aber das steigert sich dann ja vielleicht, dass man dann einfach in eine falsche Richtung geleitet wird. Kann man so einen Algorithmus dann nicht auch sagen, okay, wir bieten euch mal eine Gegenmeinung an oder so?
Also was wir der Algorithmus sagen können, beziehungsweise was wir ihm nicht sagen können, ist, das komplett zu stoppen. Was wir aber machen bei Falschinformationen, wir arbeiten mit 80 Partnern, Unternehmen zusammen in 60 Sprachen weltweit, die Plattform in Anführungsstrichen auf Falschinformationen screenen. Und wir haben da ein dreistufiges Modell. Entweder wir nehmen Falschinformationen auch komplett sofort runter oder wir depriorisieren sie. Wir würden jetzt bei dir im Prinzip sagen, okay, wir depriorisieren die Videos jetzt, dass du die erstmal gar nicht anguckst. Mhm. Oder wir machen auch ein Vermerk drauf und sagen, hier Falschinformationen oder in Anführungsstrichen gelabelter Kontext. Das ist einmal das ganze Thema Falschinformationen. Also da gehen wir wirklich hin mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten und machen diese Klassifizierung. Und das Thema Hassrede habe ich aber vorhin schon auch so ein bisschen, das ist wieder ein anderes Thema, habe ich versucht ein bisschen zu erläutern. Da sind wir wirklich mit unseren 35.000 Mitarbeitern und der KI dran und haben sehr, sehr gute Erfolge jetzt auch, indem wir die Sachen relativ schnell erkennen und dann auch runternehmen. Allerdings, kleiner Ausflug, was nimmst du runter als Facebook und was lässt du drauf? Was ist Hassrede in Deutschland versus ein schlechter Witz in Niederlanden? Mhm. Also dieser Grat ist sehr, sehr eng. Wir haben unsere Gemeinschaftsstandards und alles, was im Prinzip da reinfällt, können wir ganz klar sagen, okay, wir nehmen es runter. Aber natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo wir auch nicht sicher sind. Und deshalb habt ihr sicherlich gehört, haben wir letztes Jahr September unser Oversight Board ins Leben gerufen, wo wir 40 sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammengeführt haben, also in unterschiedlichen Bereichen, Politik, Unternehmen. Dieses Oversight Board kriegt dann von uns auch diese Fälle, große Fälle natürlich, also jetzt nicht in Anführungsstrichen kleinere Fälle, wo es dann wirklich um ein oder zwei Accounts geht, sondern große Fälle, wo wir dann sagen, hey, wir brauchen eure Hilfe, wie seht ihr das? Und wir müssen uns dann auch an die Entscheidung des Oversight Board halten. Das heißt, wenn die sagen, es muss runter, dann nehmen wir es runter. Wenn die sagen, nein, es bleibt drauf. Und nicht nur wir können dem Oversight Board eben die Fälle vorlegen, sondern eben auch jeder Facebook- oder Instagram- oder WhatsApp-Nutzer kann diese Fälle vorlegen und dann im Prinzip dem Oversight bitten, hier eine Entscheidung für Facebook zu treffen. Mhm. Also ihr seht, da gibt es eine Menge Themen, die wir angehen. Aber nochmal, auch bei dir jetzt, liebe Frauke, komplett zu sagen, du wirst nie mehr wieder ein Video sehen, was der Algorithmus von links nach rechts und dann doch wieder in eine Ecke spielt, wo du nicht mit glücklich bist. Das werde ich dir nicht versprechen können, dass wir 100% dort dieses Ziel erreichen werden.
Mhm. Ich möchte dann an dem Zusammenhang vielleicht noch mal Stichwort Deepfake.
Darf ich noch einfach kurz, Andreas, Werbebibliothek, weil da bin ich jetzt, das muss ich ganz kurz noch loswerden, wenn ich das
ja,
darf.
Ja, bitte. Mal.
Weil immer gesagt wird, ja, die Social Media, das ist ja nicht nur wir, das sind ja andere Social Media auch, also nee, die sind ja so untransparent und was da alles so passiert und du hast es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen, Frauke, so die Videos und so weiter und so fort. Also wir haben eine Werbebibliothek, was ich echt klasse finde. Ich wusste das auch nicht, bevor ich zu Facebook kam. Da kannst du wirklich nachschauen, politische Werbung, die 7 Jahre zurückliegt. Wer hat diese Werbung geschaltet? Wie ist sie finanziert worden? Wer hat die wer hat sie angeschaut? Also alle möglichen Informationen über diese politische Anzeige. Und jede Person, die politische Werbung schaltet, muss auch bei uns durch einen Autorisierungsprozess. Was ich auch sehr gut finde, weil gerade das Thema politische Werbung schon ein sehr heißes Thema ist, wo wir wirklich sehr darauf achten, was wird dort gepostet, wie wird es gepostet. Und wir haben wirklich durch die Werbebibliothek eine höchstmögliche Transparenz, was du beim TV-Spot oder bei den Printmedien einfach überhaupt nicht hast. Hm. Also das musste ich einfach nochmal loswerden, weil ich finde es wirklich auch eine coole Sache, hier eine großmögliche Transparenz auch zu schaffen.
Ich würde gerne nochmal in Richtung Bundestagswahl denken und zum Beispiel Deepfakes, welche Rolle die spielen können. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Olaf Scholz jetzt auftaucht im Video und verkündet, er will die Vermögensteuer einführen mit 70%, dass einmal in der Welt würden viele Menschen einfach daran glauben, nicht weiter zuhören und den Rest auch nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Dementis kommen. Also inwieweit, wie weit sind wir da schon oder ihr auch, so etwas zu verhindern? Deepfakes sind ja schon, werden ja immer besser in dieser Welt.
Sie werden immer besser, aber die Good News ist, unsere KI-Systeme werden auch immer besser. Das heißt, unsere KI-Systeme erkennen im Hochladeprozess auch bereits schon, was ist hier Fake, was ist wirklich die Wahrheit. Und von daher gesehen, wir vertrauen sehr, sehr stark in unsere Investitionen, aber auch in die Innovation, die wir in die KI stecken, können damit auch sehr, sehr viel schon abblocken. Aber wie du sagst, Andreas, natürlich sind die Deepfakes werden immer besser und es wird immer dazu kommen, dass mal was hochgeladen wird. Aber dann greift halt unser System, wo ich gerade vorhin den Dreiklang beschrieben habe. A, auf der einen Seite die 35.000 Menschen, die wir weltweit haben, die sich genau diese Themen auch anschauen, die auch sowohl Hassrede als auch Deepfakes runternehmen, als eben auch unsere sehr, sehr aufmerksamen Nutzer und Nutzerinnen, die uns auch Rückmeldung geben, dass diese Deepfakes so schnell wie möglich auch von der Plattform wieder entfernt werden. Mhm. Also präventiv, wenn es hochgeladen wird durch die KI, aber dann auch, wenn es die Plattform erreicht hat, haben wir doch viele Systeme, die uns sehr schnell Rückmeldung geben.
Du hast eben schon gesagt, wie viele Konten ihr immer sperrt. Also so viel zum Spiegelbild der Gesellschaft, dass das sein muss. Aber naja, gut. Lass uns nochmal Richtung, wenn wir langsam Richtung Ende gehen. Du bist ja jetzt schon lange wirklich in der Tech-Welt unterwegs, Microsoft und so weiter und so fort, jetzt eben Facebook. Du hast ja auch einen guten Blick da auf Europa. Wie ordnest du da Deutschland ein, was Digitalisierung angeht? Also wie gut, wie weit sind wir und wie groß war der Corona-Schub?
Also der Corona-Schub war da und der hat uns auch sehr, 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 sehr gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen noch schneller und weitreichender Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Ich nenne jetzt mal ein paar Zahlen, weil das Thema Deutschland versus EU und US interessiert mich immer sehr. Und die Adoptionsraten der Digitalisierung zwischen EU- und US-Firmen beträgt 13 Prozentpunkte im Dienstleistungsbereich und 11 Prozentpunkte Unterschied im Infrastrukturbereich. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, Platz Nummer 12 von 28 insgesamt, wir als Deutschland im Bereich Digitalisierung und dann natürlich Einsatz digitaler Technologien auch in der Wirtschaft sind wir gerade mal auf Platz 18 von 28. Wir müssen, glaube ich, nochmal wirklich hier forcieren, kommunizieren. Die Digitalisierung ist unabdingbar, ist kein nice to have. Es ist ein kritischer Wettbewerbsfaktor unserer Zeit und nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für soziale Gerechtigkeit und auch beim Erreichen unserer Klimaziele. Also ich habe da sehr, sehr viel, wie ihr merkt, Passion, weil ich glaube, wir nehmen uns sehr viel vor. Die EU hat ja jetzt auch die digitale Dekade, die digitale Agenda ausgerufen mit ganz tollen, großen Zielen. Aber letztendlich, wir müssen jetzt hier mal in die Umsetzung kommen. Wir müssen wirklich sehen, wie wird die Digitalisierung hier auch wahrgenommen. Ihr habt ja einen schönen Podcast auch mit der Doro Bär gemacht, die gesagt hat, es ist ein Mindset in Deutschland, der etwas in Anführungsstrichen geändert werden muss, wirklich Digitalisierung als Chance zu verstehen und nicht als Bedrohung zu verstehen. Und ich glaube, da müssen alles zusammenspielen. Einmal natürlich die Gesellschaft, die das anders wahrnimmt, aber auch die Unternehmen, die mutig voranschreiten und einfach mal Dinge ausprobieren und wenn sie scheitern, sie nochmal ausprobieren und wieder besser machen. Und last but not least natürlich auch die Politik, die Rahmenbedingungen schaffen muss, die die Digitalisierung und auch den Ausbau der IT hier wirklich auch fördert und auch die Regulierung, ich will es jetzt mal so sagen, im Zaune hält. Also die Innovation braucht Luft zum Atmen. Wir dürfen uns nicht überregulieren. Und wenn ich von Bitkom höre, dass jedes zweite Unternehmen die Innovation nicht macht, weil sie Angst vor der Bürokratie haben, die in Deutschland eine Innovation mit sich bringt, dann macht mich das schon sehr nachdenklich. Also, ich denke, wir haben hier einen guten Schub bekommen. Wir dürfen nicht in die tradierten Muster zurückfallen. Aber wir müssen jetzt alle als Gesellschaft, als Politik, aber auch Unternehmen an einem Strang ziehen, weil es ist ein kritischer Wettbewerbsfaktor für uns, aber natürlich auch, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Ich hätte noch kurz vielleicht eine halb private Frage. Es gibt ja unter den Menschen, gerade die Kinder haben, immer wieder eine große Diskussion. Die Eltern stöhnen zu Recht, finde ich, das, was die jungen Menschen heutzutage am Handy verbringen. Also gerade in den sozialen Medien gibt es ja stellenweise echt Kinder, die 4, 6 Stunden am Handy verbringen. Wie siehst du das selbst? So, du bist ja auch Mutter. Mhm. Wie hast du es vielleicht selber gehandhabt mit deinem Kind? Und was würdest du raten? Also wie siehst du da die Entwicklung? Ist das zu viel, was da passiert, dass bei TikTok und so gerade noch zugenommen hat, dass sie wirklich stundenlang am Handy verbringen?
Das ist ein Thema, was, glaube ich, in keiner Familie in Anführungsstrichen nicht immer und immer und immer wieder diskutiert wird. Für mich ist nicht wichtig, wie lange jetzt mein Sohn, ich habe einen 17-jährigen Sohn, ich habe eine Tochter mit 24 und eine Stieftochter mit 29, wie lange sie drauf sind, sondern ich schaue und wir reden sehr viel darüber, was sie sich anschauen. Also wenn sie sich jetzt wirklich nur gewisse Videos anschauen und noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video und noch eine Katze und noch eine Katze, wo ich dann irgendwann mal sage, also das kann es nicht sein. Aber was ich gut finde, sie informieren sich politisch. Sie informieren sich über, ich habe es vorhin auch angesprochen, auch Klimathemen, aktuelle Themen. Sie diskutieren mit in Foren. Also von daher gesehen finde ich das schon auch ein sehr, sehr gut verbindendes Element. Sie halten Kontakt natürlich zu ihren Freunden und so weiter und so fort. Alles Gute, was unsere Produkte natürlich auch mit sich bringen. Aber ich habe auch bei allen dreien versucht, sie ein bisschen auch dahin zu führen, wie gehe ich mit diesem Instrument um? Das Internet verzeiht nichts, das Internet vergisst nichts. Und ich muss mir immer wieder überlegen, wenn ich was draufstelle, wenn ich Kommentare abgebe, ich muss genau wie in dem physischen Kontakt respektvoll mit meinem Gegenüber umgehen. Und ich muss auch damit rechnen, dass ein Bikini-Foto, was ich mit 16, 17 ins Internet stelle, vielleicht irgendwann mal bei meiner Bewerbung nach meinem Studium, dann negativ oder mit vielleicht nicht so viel Wohlwollen betrachtet wird. Aber das ist es eben, das Internet vergisst nichts. Also von daher Umgang mit dem Internet für mich ganz, ganz wichtig. Was macht man mit den Social Medien? Und natürlich auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber letztendlich, ganz ehrlich, je mehr man es verbietet, umso interessanter wird es. Ich glaube, es ist mehr das was man diskutieren soll, als die Zeit im Prinzip, die mit den Social Medien verbracht werden.
Wenn du jetzt nochmal an meine Frage davor zurückdenkst und dem Ganzen eine Schulnote gibst, also wie gut ist Deutschland bei Digitalisierung im Vergleich? Das ist unsere Schlussfrage, immer sehr gut bis ungenügend. Was wäre das?
Ich würde mal ausreichend.
Ausreichend, okay. Mhm. Da müssen.
Ist ja ausreichend.
Ist ja ausreichend.
Es ist nicht ausreichend. Ich wünschte, es wäre ausreichend. Also 3- bis 4+ würde ich geben, mehr nicht. Wir müssen hier wirklich, ich sage das mal so wirklich sehr offen, wir müssen wirklich versuchen, diesen Mindset zu ändern, die Unternehmen zu bewegen, was zu tun, die Gesellschaft zu bewegen, was zu tun. Und natürlich auch jeden der Gesellschaft hier auch mitnehmen, auch die Älteren mitnehmen. Und natürlich, ich setze sehr, sehr stark, das ist auch meiner Themen, wo ich auch ein Stück weit das Rollenmodell für viele, viele bin, auch die Frauen. Ich glaube, gerade die Digitalisierung birgt auch für die Frauen sehr, sehr viele Chancen. Und hier auch wirklich kreativ und auch für sie gewinnbringend mitzumachen. Und von daher gesehen, für mich ist Digitalisierung ein absoluter Success Factor, um das so schön auf Neudeutsch zu sagen, für die Zukunft von Deutschland. Und wir müssen hier schnellstmöglichst aufholen, weil sonst werden wir im globalen Wettbewerb nicht mehr mit vorne mitspielen, maximal noch Mittelfeld sein und hoffentlich nicht irgendwann das Schlusslicht. Also hier müssen wir was tun für die Wirtschaft. Aber wir haben leider gar nicht über die Umwelt gesprochen. Vielleicht haben wir da noch einen anderen Podcast zu.
Genau.
Weil das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wie viel doch Digitalisierung für die Umwelt tun kann und für die Erreichung unserer Klimaziele, dass wir vielleicht einen Planeten hinterlassen für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder, der doch ein bisschen besser aussieht, als das heute unsere Klimaforscher uns erzählen.
Das können wir dann mal nach der Wahl machen, wenn wir wissen, wie dann die neue Regierung aussieht. Und dann können wir mal über die Verantwortung von Unternehmen da sprechen.
Vielleicht Friedrich
Merz. Sehr, sehr gerne.
Genau. Aber bis dahin erstmal danke, Angie Gifford.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke.
Dankeschön.
Audio Now.